Ja, ich freue mich heute in Gummersbach sein zu können. Manche haben das schon mitgekriegt, manches verbindet mich mit Gummersbach. Nämlich in den 80er Jahren, lang, lang ist es her, die meisten von euch haben da noch gar nicht gelebt. In den 80er Jahren habe ich in Eversbach studiert, an der Theologischen Hochschule, damals noch Theologisches Seminar. Und im Rahmen dieser Ausbildung gab es dann auch zwei Gemeindepraktika. Ein Stadtpraktikum und ein Landpraktikum. Und ich bin dann zum Stadtpraktikum nach Gummersbach gekommen, habe hier mein Praktikum gemacht. Und ein Jahr später bin ich dann zum Landpraktikum nach Gummersbach gekommen und habe hier mein Landpraktikum gemacht. Also jetzt könnt ihr euch aussuchen, ist Gummersbach Stadt oder Land? Das Interessante für mich an der ganzen Geschichte war, dass bei dem zweiten Praktikum ich alleine war. Wolfgang Buck, damals der Pastor der Gemeinde hier, wurde an das theologische Seminar berufen und ging. Und ich war dann hier und habe dann gesagt, jetzt kann ich endlich mal gucken, wie das ist, so als Pastor eine Gemeinde zu leiten. Ich habe in der Zeit viel gelernt. Und wenn ich euch so angucke, es hat euch nicht geschadet, dass ich hier ein Praktikum gemacht habe. Und mir auch nicht. Jetzt bin ich, wir haben lange Zeit im Süden gelebt. Jetzt bin ich seit 2 Jahren, oder wir sind jetzt seit 2 Jahren in Kirspe. Und das wusste ich auch lange Zeit nicht. Das ist eigentlich, also ich sag mal, das sind meine Wurzeln, kommen meine Vorfahren her. Von 1690, also das ist schon ein paar Tage her, da haben wahrscheinlich die wenigsten von euch gelebt, von 1690 bis 1945, alle meine Vorfahren haben alle in Kirspe oder Meinerzagen gelebt. Wusste ich nicht, aber jetzt denke ich manchmal, es ist vielleicht auch gut, dass wir dort sind. Wir lieben die Gemeinde und freuen uns, dort eben auch einen Dienst für Gott tun zu können. Und ich freue mich eben auch heute hier zu sein. Jetzt aber zur Predigt. Hoffe, das war nicht lang, zu lang. Eberhard hat gesagt, ich gucke auf die Zeit, heute ist Abendmahl. Also, ich möchte beginnen mit einer Geschichte. In einem Sportflugzeug sitzen 4 Personen. Der Pilot, 2 junge Leute und ein älterer Mann. Während des Flugs fängt auf einmal der Motor an zu stottern und setzt schließlich ganz aus. Der Pilot, kreidebleich, wendet sich an die Passagiere und sagt, wir werden abstürzen, wir müssen hier raus, ich habe aber nur 3 Fallschirme. Ich nehme auf jeden Fall ein, ich habe Frau und Kind zu versorgen, nimmt den Fallschirm, springt raus, ist weg. Darauf sagt einer der jungen Leute, ich bin einer der klügsten Menschen auf dieser Welt. Ich habe einen IQ von 175. Sicherlich werde ich einmal ein berühmter Wissenschaftler. Ich brauche einen Fallschirm. Die Welt braucht mich. Nimmt den Fallschirm, springt raus und ist weg. Dann sagt der alte Mann zu dem verbliebenen jungen Mann, nimm du den letzten Fallschirm. Ich bin Christ. Ich habe mein Leben genossen und ich weiß, wo ich hingehe. Nimm du den letzten Fallschirm. Der junge Mann lächelt, antwortet, machen Sie sich keine Sorgen, das ist gar nicht notwendig. Es sind noch 2 Fallschirme da. Der klügste Junge der Welt ist gerade mit meinem Rucksack abgesprungen. So kann es gehen. Alles dreht sich um uns. Meinen wir, denken wir, haben wir gedacht, und waren viele Jahrhunderte glücklich damit, bis zum Jahr 1543. Die Geschichtskundigen unter uns, die wissen, was jetzt kommt. Bis zum Jahr 1543 waren wir der Ansicht, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Diese Auffassung vertrat ein Wissenschaftler mit Namen Ptolemäus. Ob er so ausgesehen hat, wissen wir nicht genau. Das ist eine mittelalterliche Darstellung von ihm. Ptolemäus lebte im 2. Jahrhundert nach Christus und hat die Erde als Mittelpunkt des Universums beschrieben, um die herum sich alle anderen Himmelskörper drehen. Und so spricht man eben auch von einem geozentrischen Weltbild. So ungefähr sah das aus. in der Mitte die Erde. Drumherum kreisen die Planeten und die Sterne in geordneten Bahnen. Aber die Mitte, die absolute Mitte des Sternatlas ist die Erde. Sie ist völlig bewegungslos. Die Erde ist der Anker des Universums, regungslos, wie ein Fels in der Brandung. Alles dreht sich um sie. Und damit natürlich auch, alles dreht sich um uns. Das war richtig bis zum Jahr 1543. Und dann passiert's. Dann kommt er, ein kleiner Mann mit knochiger Nase und polnischem Akzent, Nikolaus Kopernikus. Der Mann hat alles kaputt gemacht. Dafür haben sie ihn später auch verhaftet. Nikolaus Kopernikus, der Mann kam und stellte erst einmal ein paar komische Fragen, die alle ziemlich genervt haben. Nämlich, warum tauchen am Tag manche Sterne auf und andere in der Nacht? Wieso haben wir eigentlich unterschiedliche Jahreszeiten? Und für die, die immer noch glaubten, die Erde sei eine Scheibe, hat er dann gefragt, wie lange müssen eigentlich Schiffe segeln, bis sie herunterfallen? Unangenehme Fragen, die die Leute damals lächerlich fanden und die die Kirche als Spinnerei abgetan hat. Aber Kopernikus blieb hartnäckig. Er zeigte auf die Sonne und sagte, Leute, das ist der Mittelpunkt, nicht die Erde. Die Sonne ist der Mittelpunkt. Das wollten die Leute damals nicht hören. Das ging ihnen gewaltig gegen den Strich. Unsere Erde nicht der Mittelpunkt? Das kann nicht sein. Wir nicht mehr der Mittelpunkt? Das kann nicht sein. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubten die Menschen, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Alles dreht sich um uns. Und dann kommt dieser polnische Wissenschaftler daher, zeigt auf die Sonne und sagt, das ist der Mittelpunkt, alles dreht sich um sie. Klar, heute wissen wir, Kopernikus hat recht. Aber es dauerte noch eine ganze Zeit, bis das alle kapiert haben. Damals hat sich alles verändert. Das, was Kopernikus für die Erde getan hat, hat Gott für uns Menschen getan. Gott stößt uns an, zeigt auf seinen Sohn am Kreuz und sagt, das ist der Mittelpunkt. Lesen wir ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Und mit diesen Versen wird unser Blickrichtung verändert, weg von uns hin auf Jesus Christus. Epheser 1, die Verse 19 bis 23. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und in die himmlische Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. Alles hat Gott ihm unterworfen. Ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Vergessen wir Ptolemäus, vergessen wir Kopernikus. Wie sieht Gott seine Schöpfung? Wie sieht Gott, wenn er sich das alles anguckt, was er geschaffen hat? Gott sieht dann zunächst nicht dich oder mich. Ich habe mir das hier dick unterstrichen. Er sieht zunächst nicht dich oder mich. Wenn es so etwas wie einen Scheinwerfer im Universum gäbe, die auf die Hauptperson hinleuchten würde, dann würde der Scheinwerfer nicht auf dich oder mich gerichtet sein, sondern auf Christus. Auf keinen Großen oder Kleinen in dieser Welt, so sehr Gott uns auch liebt. Und Gott liebt uns unermesslich. Aber der Scheinwerfer ist allein auf Jesus Christus gerichtet, auf den Sohn Gottes. Paulus versucht das in seinen Briefen immer wieder deutlich zu machen und er überschlägt sich, sucht immer wieder neue Worte, um das zum Ausdruck zu bringen. Kolosser 1 zum Beispiel, die Verse 15 und 16. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn geschaffen. Er allein, Jesus Christus, ist die Mitte. Versteht ihr? Nicht unser Wohlergehen ist die oberste Priorität Gottes. Wenn das so wäre, wäre etwas schiefgelaufen in der Welt. Welche Erklärung hätten wir dann für Krankheit, für Tod, für Corona? Dann müsste uns Gott immer wieder zufriedenstellen und die Christen müssten eigentlich immer glückliche und zufriedene Leute sein. Wisst ihr, manchmal denke ich, wir brauchen auch so jemand wie den Kopernikus, der uns immer wieder mal unser Weltbild zurechtrückt. Und manchmal denke ich auch, wir sind wie die Menschen im Mittelalter, die einfach nicht einsehen wollen, dass sich nicht alles um die Erde dreht. Und manchmal denke ich, an dieser Einstellung hat sich bis heute nicht viel verändert. Das fängt manchmal schon ganz früh an. Ich staune immer, wie sich das auch schon bei Kindern entwickelt, die man eigentlich noch gar nicht groß hat beeinflussen können. Wer bringt Kindern eigentlich bei, so fürchterlich egoistisch zu sein? Das können die von ganz alleine. Stellt euch mal eine Familie mit 3 Kindern vor. Der Vater kommt nach der Arbeit nach Hause. Du hast 3? Siehste, habe ich doch, du zückst so, das habe ich mir schon gedacht. Der Vater kommt nach Hause von der Arbeit, hat aber nur 2 Portionen Eis mitgebracht. Was, genau, das ist schlecht. Was passiert? Habt ihr schon mal je von einem Kind gehört, das dann sagt, ach, kein Problem, Papa, ich verzichte freiwillig, macht mir gar nichts aus? Tatsache ist doch, der Vater wird sich hüten, nur 2 Portionen mitzubringen. Der wird immer 3 mitbringen und er wird sehr genau darauf achten, dass alle 3 Portionen gleich groß sind. Sonst geht die Keilerei nämlich sowieso los. Dieses Denken zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Ich heirate nur jemand, der mich glücklich macht. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die mich respektieren. Mistwetter. Ich wünsche mir ein Wetter, das mir gefällt. Oder ich will freie Straßen, müssen die Idioten immer dann gerade fahren, wenn ich unterwegs bin? Das geht ja bis dahin, dass man sagt, ich will eine Regierung, dass es mir immer wieder besser geht. Ich habe ein Recht darauf. Und guckt euch mal daraufhin Werbung im Fernsehen an. Sie haben es sich verdient. Für jeden einen Platz an der Sonne. Wir haben ein Recht auf unser Glück. Alles dreht sich um uns. Stellt euch mal vor, wir alle wären ein Sinfonieorchester und jeder einzelne von euch würde ein Instrument spielen und wir alle würden nach dieser Philosophie spielen, alles dreht sich nur um mich. Beim nächsten Konzert würde jedes Instrument versuchen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu lenken. Möglicherweise würden die Schlagzeuger gewinnen, danach vielleicht auch noch die Blechbläser, aber es wäre schrecklich. Es wäre eigentlich nur ein richtig lautes, sehr lautes Durcheinander. Was macht der Wert eines guten Orchesters aus? Die Harmonie. Alle achten auf die Noten und einer sagt, wo es lang geht. Dann wird's richtig gut, aber auch nur dann. Ich frage, was würde passieren, wenn wir den Platz einnehmen würden, den Gott für uns zugedacht hat? Und wenn wir den anderen höher achten als uns selbst? Oder mit diesem Bild ausgedrückt, wenn wir die Musik spielen, die wir spielen sollen, und nur einer den Ton angibt und den Takt vorgibt, Jesus Christus? Was würde geschehen, wenn wir weniger das will ich und mehr, was will Gott sagen würden. Wer ist in deinem Leben der Mittelpunkt? Kannst du das guten Gewissens und ehrlicherweise sagen, das ist Gott? Um ihn dreht sich alles in meinem Leben? Was würde passieren, wenn das wirklich so wäre? Ach so, ich habe schon wieder, genau. Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, hat das Konsequenzen für unser Leben. Ich möchte ein paar Konsequenzen nur aufzeigen, nur wenige. Zum Beispiel hat das Konsequenzen, kannst du zurück, genau, hat das Konsequenzen, wenn es um unseren Körper geht. Das ptolemäische Denkbild sagt, der Körper gehört mir und ich mache damit, was mir Spaß macht. Und dieses Denken führt zu verrückten Exzessen in unserer Gesellschaft. Es gibt heute einen Körperkult, der fast einer Religion gleicht. Man kann nur noch für seinen Körper, für seine Schönheit, für seine Fitness leben. Wie viel Geld wird dafür geopfert? Wie viel Zeit wird dafür geopfert? Auf der anderen Seite gibt es heute bereits 14-Jährige, die sich hemmungslos volllaufen lassen bis zum Koma. Genau das ist ptolemäisches Denken. Ich stehe im Mittelpunkt, ich mache das, was mir Spaß macht. Mit allen Konsequenzen. Das christologische Denken sagt, mein Körper gehört Gott. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich werde angemessen mit meinem Körper umgehen, ja, aber ich werde ihn nie vergöttern. Er ist mir für eine bestimmte Zeit geschenkt, aber dann ist es auch vorbei. Oder ein zweites, wenn es um die Einschätzung von Leid und Not in unserem Leben geht. Das selbstbezogene Denken sagt, Leid, das ist doch der Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt, dass Gott nicht existiert. Warum lässt Gott das zu? Wie oft habe ich das gehört? Warum lässt Gott das zu? Warum muss ich das alles erleiden? Mit dem Gott bin ich fertig. Der ist mir doch schuldig, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin. Wenn er Gott ist, dann muss er doch alles gut in meinem Leben machen. Vorhin habe ich schon gesagt, es ist nicht Gottes vornehmliches Ziel, uns unter allen Umständen glücklich zu machen. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, der erkennt, selbst mein Schmerz hat in Gottes Plan einen Sinn. Ich weiß, dass schlussendlich alle Dinge in meinem Leben mir zum Guten dienen. Alle Dinge. Gott macht keinen Fehler. Gott hat ein Ziel mit uns, mit allen Schwierigkeiten, die vielleicht auch damit noch verbunden sind. Oder auch auf den Bereich der Gemeinde bezogen. In der letzten Zeit bin ich öfter in Gemeinden gewesen, die sich über die Form des Gottesdienstes gestritten haben, besonders über Musik. Und da gibt's manche, die wünschen sich die grünen oder die roten Liederbücher zurück. Kennt ihr dies? Grüne und rote. Oder da gab's noch ältere, ist egal. Während der andere gibt, die nur noch die allerneuesten Lobpreislieder singen wollen. Und beide Seiten denken letztlich, Hauptsache der Gottesdienst ist schön für mich. Hauptsache ich. Da wird dann nicht mehr gefragt, was will Gott denn für seine Gemeinde? Es dreht sich um uns. Oder wenn es darum geht, dass Christus allein zu bestimmen hat, dann dürfte in der Gemeinde eigentlich kein Mangel an Mitarbeitern sein und auch kein Mangel an finanziellen Mitteln. Denn was wäre, wenn Christus wirklich über unser Geld bestimmen würde? Was wäre, wenn Christus wirklich über unsere Zeit bestimmen würde? Was wäre, wenn Christus wirklich über unsere Gaben und Fähigkeiten bestimmen würde? Wofür würde Christus diese Dinge wohl einsetzen? Und nicht zuletzt, was wäre, wenn Christus über unsere Beziehungen, auch über unsere Beziehungen in der Gemeinde bestimmen würde? Vielleicht müssten wir dann zu jemand hingehen und Dinge klären, vielleicht auch um Verzeihung bitten. Warum tun wir das nicht? Merkt ihr, das ist alles nicht ganz so einfach, das mit dem Christus allein. Das kann man schnell singen, das kann man schnell sagen. Aber das macht sich doch nicht an den Worten und an den Gefühlen, sondern das macht sich am Leben fest. Von daher möchte ich noch am Schluss fragen, wie kann das geschehen? Wie komme ich weg von diesem falschen ptolemäischen Weltbild? Wie komme ich dahin, dass Christus mein Leben bestimmt? Paulus schreibt an die Korinther eine Aussage, die ich in diesem Zusammenhang für sehr wichtig halte. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. In diesem Vers steckt das Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Ich lese es noch einmal vor. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir haben nicht die Kraft, immer heiliger zu werden. Das schaffen wir nicht. Viel zu sehr und viel zu lange drehen wir uns um uns selbst. Das steckt in unseren Genen, das ist einfach so. Aber an dem Tag unserer Bekehrung passiert etwas, da sind wir von Neuem geboren werden. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt, das Alte ist vergangen, da hat etwas Neues angefangen. So wie Paulus hier schreibt, der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden. Da passiert was. Wir haben den Heiligen Geist und der sorgt dafür, dass wir Christus immer ähnlicher werden und, was hier auch steht, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Ist euch das bewusst, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln? Wahnsinn, oder? Was bleibt dann für uns? Wir haben dann doch eigentlich nur noch dafür zu sorgen, wenn es um das Spiegeln geht, dass wir den Spiegel sauber halten und die Scheiben blank. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Da war ein Leuchtturmwärter. Von seiner gewissenhaften Arbeit hing natürlich das Leben vieler Menschen ab. Und deswegen sagte dieser Mann zu seiner Frau immer und immer wieder, Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Eines Tages wird nun dieser Leuchtturmwärter krank. Bevor er ins Krankenhaus geht, schärft er seiner Frau noch einmal ein, Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Als seine Frau ihn dann im Krankenhaus besuchen wollte, erfährt sie, dass er kurz zuvor gestorben ist. Sie kann nur noch mit der Krankenschwester sprechen, die ihn die letzten Minuten begleitet hat, und fragt sie dann, hat er noch eine Nachricht für mich hinterlassen? Ja, sagt die Schwester, er hat gesagt als letztes, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Versteht ihr, das ist das, was ich euch mitgeben möchte, was ich dir mitgeben möchte. Halt deine Scheiben sauber und lass dein Licht leuchten. So spiegeln wir, so spiegelst du die Herrlichkeit Gottes wider. Alles dreht sich eben nicht um uns, klar, alles dreht sich um Christus. Und das ist auch gut so. Gott sei Dank. Und dafür möchte ich danken. Lieber Vater im Himmel, dass das so ist, dass wir wegsehen dürfen von uns und hinsehen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dafür wollen wir dir danken. Danke, dass du der Anker in der Zeit bist, der Fels in der Ewigkeit. Danke, dass es um mehr geht als nur um ein paar gute Jahre hier auf dieser Erde. Danke, dass du Zukunft und Hoffnung für uns bist, dass der Himmel auf uns wartet. Und bitte gib viel, viel Gnade, dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln in dieser Zeit, die du uns hier gibst. Dass unser Leben dir zur Verfügung steht mit allem, was dazugehört. Nimm uns, Herr, segne uns, gebrauche uns zu deiner Ehre. Du bist der Mittelpunkt. Dich beten wir an. Danke dafür. Amen.